Herzlich willkommen zum heutigen Online-Impuls. Das Thema heute ist, wieso Führung eine Frage der Haltung ist. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Instruktionen geben zur nächsten Stunde. Wir machen das wieder mit Zoom. Ich denke, viele von euch sind bereits erprobt mit Zoom. Trotzdem ein kurzer Einblick. Erstmal bitten wir euch, das Mikro stumm geschaltet zu lassen. Und nur, wenn ihr etwas mitzuteilen habt, dann die Stummschaltung aufzuheben. Grundsätzlich wird es so sein, dass Bodo gleich etwa 30 Minuten für einen Impuls nutzen wird. Und im Anschluss habt ihr dann die Möglichkeit, zu dem, was ihr verstanden oder gehört habt, Fragen zu stellen. Dazu könnt ihr die sogenannte Handheben-Funktion nutzen. Findet ihr unten in der Leiste in den Reaktionen. Dann einfach auf Handheben klicken und dann sehe ich das und werde euch dann entsprechend eurer Meldung auch dann bitten, eure Frage zu stellen. Rechts oben habt ihr die Ansichtsfunktion, die könnt ihr nutzen, um dann auf Sprecheransicht zu gehen. Ich denke, dann ist es für euch am komfortabelsten. Ja, wir freuen uns sehr darauf und Bodo, dann übergebe ich jetzt erstmal an dich an dieser Stelle.
Ja, Mirko, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Dresden, so ungefähr die Richtung, weiß ich, dass du dort bist. Und meine Grüße gehen natürlich auch an alle Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Das ist ja mittlerweile schon so zu einem festen Bestandteil geworden, dieser Online-Impuls. Und ich sehe einige immer wieder und ich freue mich wahnsinnig darauf. Einmal weniger auf den Impuls, also das macht mir natürlich auch Spaß, aber auf die Fragen und mit euch gemeinsam ins Gespräch zu kommen, das ist eigentlich das wirklich Besondere, in den Dialog zu kommen. Ja, das Thema ist halt Führung, wieso Führung eine Frage der Haltung ist. Ich glaube, das ist ein sehr elementares Thema aktuell, weil ja doch sehr viele unterschiedliche Bilder bestehen zum Sachverhalt der Führung, zum Thema Führung. Und bevor ich auf die Haltung an sich eingehe, möchte ich gerne das so ein bisschen abgrenzen. Also jeder versteht ja unter Führung tatsächlich etwas anderes. Und ich möchte euch unser Verständnis von Führung teilen, mal so ganz mechanisch, worauf bezieht sich Führung, was ist Führung bei uns nicht, damit wir so einen kleinen Blick darauf bekommen, worüber wir heute sprechen. Also der erste große Unterschied, den wir bei uns machen, ist der zwischen Führung und Management. Ja, das wird ja häufig auch miteinander verbunden und miteinander vermengt. Führung ist tatsächlich etwas, was sich auf den Menschen bezieht bei uns. Und Management ist etwas, was sich auf die Organisation, auf die Struktur auswirkt. Also auf das Funktionieren von Prozessen, auf Zahlen, Daten, Fakten. Also ich manage ein Unternehmen mit all seinen Dingen, der Substanz, den Organen, den Funktionen. Das manage ich. Aber ich führe Menschen. Und wenn ich mir mal so einen Mensch vorstelle, jetzt wie er so beschaffen ist, dann würde sich das Management auf die Organe beziehen, ja, die miteinander sich organisieren, um irgendetwas zu produzieren, Energie oder was anderes. Und die Führung bezieht sich dann eher so auf den Geist und die Seele. Also das eine ist das Menschliche, das Geistige, das Seelische, das andere ist das Harte, das Funktionierende, das Körperliche, wo das so der Unterschied bei uns zwischen Führung und Management. So, dann gibt es eine objektive Führungsbeschreibung, die in einigen häufig negative Emotionen auslöst, wenn ich die so sage. Das ist nämlich die zunächst objektive Formulierung von Führung. Führung ist die zielorientierte Beeinflussung von Menschen. So, da fühlt sich das für ganz viele ganz doof an. Das bekomme ich immer wieder rückgemeldet. Und weshalb fühlt sich das doof an? Weil die Menschen mit Beeinflussen etwas Negatives empfinden. Ne, also ich werde beeinflusst, ich bin nicht selbstbestimmt, andere bestimmen über mich. Aber wenn wir letztendlich uns das mal genau angucken, dann ist es eine Frage, wie wir denn beeinflussen und wofür wir beeinflussen. Ja, das macht es eigentlich negativ. Also wenn ich zu etwas oder wenn ich beeinflusst werde, etwas zu tun, was mir nicht gut tut, was nicht meinem Sinn entspricht, dann fühlt sich das schlecht an. Und da das in der Vergangenheit bei ganz vielen von uns so war, dass wir im Kontext Führung zielorientiert beeinflusst worden sind, also wir beeinflusst worden sind, etwas zu tun, etwas zu erreichen, was aber vielleicht gar nicht so unserer ganz eigenen Natur entspricht, unserer Würde, unseren Werten entspricht, dann haben wir natürlich erstmal ein schlechtes Gefühl. So, und dann kommt es natürlich auch an auf die Art der Beeinflussung, die dort eine wichtige Rolle spielt. Ein weiterer Aspekt, der es noch ein bisschen plastischer macht, ist der Unterschied bei uns zwischen Führung und Manipulation. Also auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor, was unterscheidet unserem Empfinden nach Führung von Manipulation. Das ist relativ einfach bei uns gehandhabt über die Beantwortung der sogenannten Gretchenfrage. Das ist eigentlich die Frage, um die es immer geht, auch wenn wir über Führung sprechen oder über all die Dinge, die bei uns im Unternehmen geschehen. Und die Frage lautet, ist mein Mitmensch für mich Mittel oder Zweck? Ja, wenn ich jetzt Roy betrachte und sage so, ich führe Rolf, aber ich würde sagen so, ich beeinflusse Rolf, etwas zu tun, was mir dient. Also Roy ist für mich Mittel zum Zweck meiner Vorteile. Dann würden wir bei uns nicht mehr von Führung sprechen, sondern von Manipulation. Wenn ich aber Roy beeinflusse, etwas zu tun, was ihn stärkt, was ihn voranbringt, dann spreche ich über Führung. Ja, also immer dann, wenn wir Menschen beeinflussen, etwas zu tun, was mir einen Vorteil verschafft, im schlechtesten Fall auf Kosten anderer, dann sprechen wir von Manipulation. Und immer dann, wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was ihnen zum Vorteil ist, was sie stärkt, was sie aufbaut, dann sprechen wir von Führung. Und Führung wird ja gerade in der heutigen Zeit häufig mit etwas verstanden, mit Holokratie, Demokratie, mit Agility und solche Dinge. Letztendlich kann auch eine autoritäre Führung neu sein, gut sein. Nämlich in dem Moment, wo diese Art der Führung dem Menschen, den ich führe, dabei behilflich ist, stark zu werden. Und das ist so ein Ziel von Führung eben, nicht sich für Menschen stark zu machen, sondern Menschen zu stärken. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn ich mich für Menschen stark mache, dann schwäche ich den Menschen, weil ich ihn nicht dazu befähige und ermächtige, ja, selbst Situationen lösen zu können. Wenn ich Menschen stark mache, dann geschieht das natürlich. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Thema. Führung ist eine Frage der Haltung. Und für mich ganz persönlich ist die einzige, wirklich einzige Legitimation von Führung besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu führen. Ja, ich spreche vom freien Willen. Ich spreche davon, dass jeder seinen Willen hat und es auch gut ist, dass jeder seinen Willen hat. Und immer dann, wenn ich meinen Willen anderen Menschen auferlegen und aufzwingen will, dann entstehen Konflikte. Ja, wenn ich also versuche, jemanden zu überzeugen. Also besteht die Kunst letztendlich der Führung darin, den Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu führen. Und sich selbst zu führen bedeutet letzten Endes, dass ich die Menschen bemühe, die für sie wichtigen, die Antworten auf die für sie wichtigen Fragen zu klären. Also für sich herauszufinden, wer bin ich, was will ich, wer bin ich wirklich, um dann auch, und dann komme ich wieder ins Management, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen sich ihrer Persönlichkeit entsprechend in das Unternehmen einbringen können. Und da schließt sich dann der Kreis so wieder ein Stück weit, ja, dass ich Führung heißt eben, ich führe Menschen und ich führe Menschen in die Stärke, ich führe Menschen dort in eine, ich begleite sie auf einem Weg, der dazu führt, dass sie abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Ja, dass sie also Zugang gewinnen zu dem, zu ihrer wahren Natur, zu ihrer eigenen Kraft, zu ihrer Stärke, zu ihrer Würde. Und wenn die Menschen das für sich gefunden haben, dann schaue ich ins Management, dann baue ich quasi ein Gewächshaus, ja, in dem dann diese Pflanze, die ich gesät habe, dann tatsächlich wachsen kann. Und das ist so ein Stück weit das Bild, worum es geht. Ja, also ich sehe etwas und das steht für inspirieren, einladen und ermutigen. Und dann, wenn ich gesät habe, dann schaffe ich Rahmenbedingungen dafür, die dazu führen, dass diese Saat aufgeht. Ganz einfach. Ja, also einige von euch kennen das vielleicht, dass sie auf einem Seminar waren, inspiriert worden sind. Wir kennen das bei uns im Curriculum. Da kommen Menschen dann zu uns und wir sprechen über Führung und dann wollen sie richtig Gas geben, kommen zurück ins Unternehmen Und dort ist diese Saat, die gesät worden ist, wird mit Füßen getreten, weil die Menschen um sie herum gar nichts davon wissen oder wissen wollen. Ja, und schon fallen sie wieder in alte Gewohnheiten. Das heißt, das Umfeld, in dem sie sich dann bewegen, ist nicht besonders tauglich dafür, sich entwickeln zu können. Also besteht einmal Führung eben in dieser Inspiration, Einladung, Ermutigung, Menschen, ja, dass die Menschen in Bewegung geraten und auf der anderen Seite dann das Management, eben die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass diese Bewegung auch tatsächlich erfolgen kann. Und wenn wir jetzt, das ist ja so eine Aussage, die ich ganz gerne auch tätige, Führung ist eine Frage der Haltung und nicht eine der Methoden, dann ist mit dieser Haltung eine Haltung gemeint, die vermittelt, dass ich ein ehrliches Interesse daran habe, an meinen Mitmenschen, dass sie wachsen, dass sie ganz einfach sich als Mensch stärken, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und das ist ein sehr großer Unterschied zu dem, was vielerorts unter New Work verstanden wird. Da sprechen nämlich die meisten Menschen von Methoden. Da geht es um Agility, da geht es um Entscheidungsprozesse, da geht es um Beteiligung, da geht es um Gemeinschaftsverantwortung, um Gemeinschaftseigentum. Also das ist ja das, was gerade in den Medien so groß hochgekocht wird, was New Work alles bedeutet. Aber wenn wir dann mal die Feuerprobe machen und sagen, okay, und wir schauen uns an, was Fridtjof Bergmann, der Begründer des New Work, denn tatsächlich wollte, ja, dann wird sehr schnell klar, dass diese Methoden, die angewendet werden, die auch ihre Berechtigung haben, dass diese Methoden, die angewendet werden, letztendlich aber nicht zu dem führen, worum es dem Begründer des New Work ging. Nämlich Menschen dabei zu unterstützen, für sich das zu finden, was sie als Mensch wirklich, wirklich, wirklich lieben. Ja, und wenn dann eine Krise erfolgt, so wie wir das jetzt erlebt haben, und dann die Feuer, die Nagelprobe geschieht, dann können wir die Menschen mal befragen, die eben im klassischen New Work-Sinne oder im volkstümlichen New Work-Sinne ihr Dasein im Unternehmen praktiziert haben. Und dann diejenigen, die tatsächlich eine Führung erfahren haben, die sie darauf vorbereitet, nicht vor Krisen zu flüchten, sondern durch Krisen hindurchzugehen und an ihnen zu wachsen. Und dann sehen wir sehr schnell, dass diese ganzen Methoden, die heute mit New Work auch in Verbindung gebracht werden, die wenigsten Menschen wirklich darauf vorbereiten, auf den Ernstfall. Sondern da geht es häufig mehr um Unterhaltung, um Bequemlichkeit, um Komfort, aber nicht wirklich darum, die Menschen zu fordern und zu fördern, dass sie sich eben gut vorbereitet fühlen. Und das unterscheidet das eben. Und die Haltung, Führung ist eine Frage der Haltung, vermittelt eben, ja, das ist völlig unbequem hier bei uns. Und das ist auch bei uns im Unternehmen sehr unbequem, vieles. Ja, weil es eben nicht um Bequemlichkeit geht. Und wir wollen auch nicht das bequeme Leben mit dem guten Leben verwechseln, sondern unbequem deshalb, weil die Menschen immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, auch bei uns im Unternehmen, um für den Ernstfall erprobt zu sein. Und der Ernstfall ist immer das, was nicht vorhersehbar ist, was unangekündigt kommt und außerhalb der Norm des Geplanten geschieht. Also die Menschen einfach, wenn wir es mal psychologisch ausdrücken, dazu zu befähigen oder die Resilienz in ihnen zu erzeugen. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich schon ganz häufig auch gebracht habe. Das ist eben dieses Wohlbefinden, diese Stärke jenseits der äußeren Faktoren. Was mir nochmal wieder so bewusst geworden ist, ich bin mal wieder wie immer eigentlich am Schreiben und ich habe den Einleitungstext für das nächste Buch geschrieben, das heißt Stille. Da geht es letztendlich um die Frage, wie ist es denn möglich, mit den Dingen umzugehen, die sich nicht unseren Vorstellungen entsprechend entwickeln. Also eins ist, glaube ich, ganz klar, dass wir alle sowohl im Unternehmenskontext auch als im privaten Kontext wohl nie eine Welt erleben werden, wie wir sie uns final wünschen. Das ist nahezu ausgeschlossen. Das Dumme ist nur, dass sehr viele Menschen ihr Wohlbefinden daran hängen, dass sie in einer Welt leben, die genauso besteht, wie sie sich das wünschen. Und das erlebe ich auch ganz häufig im Unternehmen bei den Fragen, wenn mich ein Unternehmer fragt, ja Bodo, wie erreiche ich denn alle? Ich werde nie alle erreichen und ich werde auch nie ankommen. Ja, also der Versuch, ein Unternehmen zu ordnen, der Versuch, die Menschen in einen Zustand zu begleiten, den wir als optimal bezeichnen, der wird nie geschehen. Das käme dem Versuch, gleich die stürmische See zu beruhigen. Das ist nicht möglich. Also besteht die Aufgabe von Führung eben auch darin, die Menschen einen Sinn in dem ganzen Chaos erkennen zu lassen und mit dem Chaos auch umzugehen, den wir erleben oder das wir erleben. Ja, und das hat eben wenig mit Methoden zu tun. Das finde ich auch nicht im Außen, weil das Äußere ist immer vergänglich. Das Äußere vergeht. Der Tischkicker, den ich kaufe, vergeht. Und wenn wir an die positive Psychologie denken, dann haben die Menschen nach 3 Monaten das ohnehin ins Register Selbstverständlichkeit eingeräumt. Ja, also alles das, was wir im Außen gestalten für die Menschen, wird irgendwann zu einer festen Gewohnheit. Ich habe da ganz viele Geschichten von Firmenwagen, wo die Mitarbeiter freudestrahlend einen Firmenwagen entgegengenommen haben und nach 3 Jahren mir gesagt haben, Bodo, du willst mich doch in dieser Karre nicht mehr fahren lassen. Ja, das heißt also, alles, was so im Außen geschieht und was wir auch aus dem Außen heraus auf die Führung anwenden, ist etwas sehr Vergängliches und auf Sand gebaut. Ja, und diese Methoden, um die es häufig geht, die zielen sehr stark ab auf das Äußere und eben nicht auf die Haltung. Und das ist das, was wir versuchen bei uns zu kultivieren, eben, dass Führung eben, also die Grundlage der Führung ist eine menschenzugewandte Haltung und das ehrliche Interesse daran, Menschen zu entwickeln. Und das bringt eine weitere Voraussetzung mit sich, nämlich zum Beispiel auch, dass die Aufgabe der Führung zu entkoppeln von der Karriere. Da wird sich der eine vielleicht fragen, ja, wieso denn Führung von Karriere entkoppeln? Weil wenn ich nur Führungskraft werde, weil ich Karriere machen will, dann ist meine Absicht nicht das Menschen führen, sondern dann ist meine Absicht das Karriere machen. Und wenn, dann sind die Menschen, die ich führe, für mich nur Mittel zum Zweck. Das heißt also, wenn ich nur Führungskraft werden will, weil ich Karriere machen will, wird es für mich schwierig sein, tatsächlich eben dann auch eine Führung, eine Haltung, eine Führungshaltung zu entwickeln, die den Anforderungen entspricht, wie sie ein Friedhof Bergmann des New Work für sich formuliert hat. Nämlich Menschen dabei zu helfen, ja, ihre Selbstunkenntnis zu überwinden. Und da seht ihr schon ein bisschen den Unterschied auch, ja, dieses Spiel zwischen Innen und Außen, Führung und Management, alles das, wenn es um Organisation, um Methoden geht. Ja, also Management ist eine Frage von Methoden, aber Führung ist letztendlich eine Frage von Haltung. Und das immer für sich nochmal auch vor Augen zu halten. Und wenn wir über eine erfolgreiche Führung sprechen, dann ist es letztendlich so, dass wenn wir die Geführten fragen, dann müssten sie antworten, ja, ich habe ein Bewusstsein darüber entwickelt, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Ja, das wäre ein Merkmal dafür, für gute Führung. Zweite Frageteil wäre, ja, ich kann mich als Mensch, so wie ich bin, einbringen. Ich bin relevant für die Gemeinschaft. Ich bin relevant für das Unternehmen. Und ich bringe mich dort ein, wo meine Eigenschaften und Fähigkeiten als Stärke betrachtet werden. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen und ich kann einen Menschen mit einer Aufgabe betrauen. Ja, und wenn dann diese Aufgabe, wenn seine Stärken bei dieser Aufgabe dann eine Schwäche bedeutet, dann macht es keinen Sinn. Also es geht immer herauszufinden, ja, wo liegt denn die Stärke des Einzelnen und in welchen Aufgaben ist die Stärke des Einzelnen auch eine Stärke der Aufgabe. Eine weitere Frage, die ihm kommen würde, ist, das wäre so die Kardinallösung bei den Mitarbeitern, dass sie eben die Schuld für ihr Wohlbefinden nicht bei den anderen mehr suchen, sondern sie einfach sich bewusst geworden sind, dass die Welt, wie sie sie sich wünschen, so nicht existieren kann, nie existieren wird und dass sie ihr Wohlbefinden davon entkoppeln. Das wäre dann die zweite Frage. Und wenn wir das natürlich erreicht haben, dann kann letztendlich, egal was passieren im Unternehmen, dann stehen die Menschen dieser unvorhergehenden Situation, diesem Gewitter oder diesem Abenteuer eher gelassen gegenüber. Ja, und die Quellen dafür, die liegen im Stoizismus. Das ist sehr entscheidend. Marc Aurel als sehr entscheidender Autor, Epiktet, ja, oder auch Seneca. Das waren, also Marc Aurel hat ja in einer Zeit gelebt, die von Pest, Unruhe und Kriegen an mehreren Fronten auch geprägt war. Und die Frage ist, wie bleibe ich denn in all dem Anblick dieses Übels gelassen? Und das ist eigentlich die Aufgabe von Führung, ja, die Menschen dabei zu unterstützen, sich in eine Richtung zu entwickeln, dass sie im Anblick des Chaos, dass sie im Anblick einer Welt, die nicht ihren Wünschen entspricht, trotzdem ihren inneren Frieden und ihre innere Ruhe bewahren. Und das hat nichts mit etwas Erreichen zu tun. Dieses gelingende Leben philosophisch hat nichts mit Erreichen zu tun. Das kann ich nicht erreichen oder gewinnen wie eine Trophäe. Und es gibt auch nichts in der Leistungs- und Konsumgesellschaft, was mir das beschert, sondern das ist ein tägliches Üben. Also geht es letztendlich bei der Führung, die der Haltung der menschenorientierten Haltung entspricht, darum, die Menschen zu ermutigen, immer wieder etwas zu üben, etwas einzuüben und zwar Gewohnheiten einzuüben, die dafür gut sind, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, so viel vielleicht als Impuls. Also wieso Führung eine Frage der Haltung ist, wenn wir über Führung sprechen, dann setzen wir erst einmal voraus, dass wir eine Haltung repräsentieren, dass wir eine Haltung repräsentieren, die ein ehrliches Interesse vermittelt, den Menschen um uns herum wachsen zu lassen als Mensch. Ja, und dass unser Handeln zu 100% darauf ausgerichtet ist, die Menschen dabei zu unterstützen, diese Stärke, diese zu wachsen und stark zu werden. Also aus der Abhängigkeit eines Unternehmens heraus in die Eigenverantwortung zu führen. Das hat ein bisschen dieses Bild von auch Erziehung, wie sie vielleicht gemeint sein könnte, ja, Kinder aus der Abhängigkeit heraus in die Eigenverantwortung zu führen. Eigenständig stark und von den Äußeren unabhängig, ja, ein gutes, starkes und gesundes Leben zu führen. Und dann kommen wir auch raus aus diesen Themen der Mitarbeiterbindung. Kein Mitarbeiter ist gerne angebunden. Also für mich ist das so ein Unwort, ja, Mitarbeiterbindung, gruselig. Also wenn ich mir vorstellen würde, mich versucht jemand anzubinden, dann würde ich die Krise bekommen. Das hat das mit Augenhöhe zu tun. Ja, also es geht um Unabhängigkeit, es geht um Augenhöhe und nur aus dieser Unabhängigkeit heraus entsteht dann auch ein starkes Zusammenspiel. Das wird nicht geschehen, wenn da irgendwie Differenzen zu finden sind. Ja, vielleicht noch so ein, zwei Sätze. Wir unterscheiden ja bei uns noch nicht überall, aber wir unterscheiden in manchen, also das Hotel auf Föhr zum Beispiel, da unterscheiden wir selbst die Führung nochmal sehr deutlich. Wir unterscheiden dort, das kommt aus dem Kloster. Wir unterscheiden einmal in die geistige Führung und wir unterscheiden zwischen geistiger Führung und wirtschaftlicher Führung. Ja, also wenn es um Entscheidungen geht mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit und die Folgen der Wirtschaftlichkeit auf die Menschen, dann sprechen wir von wirtschaftlicher Führung, ist eigentlich mehr Management und die geistige Führung. Und ich will euch mal so aus einem Steckbrief vorlesen, wie die Beschaffenheit der Führungskraft sein sollte, die den Anforderungen gerecht wird, eine wirkliche Führungskraft in unserem Sinne zu sein. Wichtig dabei ist, dass wir das nicht als etwas betrachten, was wirklich erreicht werden kann. Also dieser Anspruch, den wir dort formulieren an die Führungskraft, ja, ist eigentlich nicht zu erreichen. Ich lese das mal vor, das ist einfacher. Also geistige Führung ist keine Position, sondern eine Aufgabe. Die Aufgabe der geistigen Führung besteht darin, den Einzelnen im Team und das Team an sich zu stärken. Sie hilft der Persönlichkeit, entsprechend in das Unternehmen, Team oder in den Bereich einbringen zu können. Sie ermutigt Menschen dazu, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Die geistige Führung bringt Menschen und das Team in Bewegung, sodass täglich etwas geschieht, was der Gemeinschaft dient. Mit ihren Entscheidungen sorgt die geistige Führung für Klarheit und Verbundenheit im Team, wobei sie ihre Entscheidungen grundsätzlich erst nach Beratung mit dem Team trifft. Mit Blick auf die persönlichen Eigenschaften geht es um die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die auf eine menschenfreundliche und altruistische Haltung hinweisen. Dazu gehören Emotionsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Die geistige Führung ist initiativ und engagiert, aufmerksam, ermutigend, offen, sprachgewandt, klar, bescheiden, begeisternd, freundlich, respektvoll, konfliktfähig, vorausschauend, hinterfragend, einfühlsam, hilfsbereit, mutig, sympathisch, kreativ, maßvoll, besonnen, verantwortungsbewusst, ausgeglichen und humorvoll. Beispielhafte Gewohnheiten, also es geht ja letztendlich darum, Gewohnheiten zu entwickeln, die das Verhalten einer Führungskraft prägen, sind demnach Dinge annehmen, sich bekennen, anerkennen, mäßigen, trösten, helfen, ermutigen, unterstützen, aufbauen, entwickeln, einladen, inspirieren, gestalten, herausfordern und fördern. Daran seht ihr, dass also das ist nicht zu erreichen. Das ist nicht menschlich, das ist nicht von dieser Welt, aber es ist ein Maßstab, an dem ich mich orientieren kann in meiner Entwicklung. Und damit möchte ich auch nochmal deutlich machen, wenn es darum geht, Menschen zu führen, dann wird es nicht darum gehen, etwas zu erreichen, sondern es geht immer nur darum, etwas zu entwickeln. Wir werden das Optimum, was wir uns wünschen, wird nicht so eintreten, da müssten wir ein paar Leben mehr zur Verfügung haben. Ja, sondern es geht wirklich darum, die Menschen dabei zu unterstützen, in eine Entwicklung zu kommen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass auch ich es verstehe, mich in eine Entwicklung zu bringen, die nicht nur mir, sondern auch meinen Mitmenschen dienlich ist. Und die Führung hat im Ergebnis zufolge eine gelingende Beziehung zu sich und zu anderen. Und das ist ja der Grund, weshalb ganz viele Menschen in Deutschland auch aus dem Unternehmen herausgehen. Ja, die Menschen gehen zu einem Unternehmen und sie verlassen eine Führungskraft. Also 90% der Unzufriedenheit in einem Unternehmen, Großteil der Kündigungen, die erfolgen, ist zurückzuführen auf eine gestörte Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft. Und da liegt eigentlich der Kern. Das ist der Masterplan. Ja? Die gelingende Beziehung. Gut, das war nochmal zum Thema Führung, dass Führung eine Haltung ist und aus dieser Haltung heraus ein Verhalten entsteht, Gewohnheiten entstehen, die dem Leben dienen, um es mal ganz platt auszudrücken, und nicht den Zahlen. Ja, und Götz Werner hat es sehr treffend formuliert: Kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Und das ist das, was wir tatsächlich gerade erfahren. Wir sind für die Menschen da. Sie bekommen viel von dem, was sie brauchen, um sich entwickeln zu können. Und deshalb können wir auch gut durch die Zeit kommen jetzt. Ja, gerne Fragen.
Ja, vielen Dank erstmal für den Impuls. Jetzt seid ihr dazu eingeladen, die Hand zu heben. Thomas, gerne.
Ja, ich hätte wohl auch gerne zwei Fragen, wenn das möglich ist. Die erste Frage, Bodo, beziehungsweise auch an dich, Mirko. Wie geht ihr denn mit Menschen im Unternehmen um, die vielleicht gar nicht ermutigt oder gestärkt werden wollen? die vielleicht sich doch eher lieber führen lassen wollen, als selbst in die Führung zu kommen? Das wäre jetzt mal die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn wir davon sprechen, dass auch Führung von außen überwiegend funktioniert, brauchen wir immer eine Person oder brauchen wir eine Führung von außen oder gäbe es auch in eurem Sinne die Möglichkeit, sich von innen heraus führen zu lassen? Und wenn ja, wie könnte das dementsprechend aussehen?
Mirko, willst du oder ich? Wie möchtest du?
Übernehmen gerne, ja.
Ja. Also zu Punkt 1 ist, das ist eben das, worüber ich gerade gesprochen habe. Wir werden nie eine Welt erfahren, wie wir sie uns optimalerweise wünschen. Also wir wünschen uns natürlich das ganze Unternehmen und alle machen mit, so wie es unseren Vorstellungen entspricht. Das ist natürlich nicht so, das ist auch bei uns nicht so. Und das erfordert letztendlich Eigenschaften der Führungskraft, die auch in der Leistungsgesellschaft nicht so en vogue sind. Das ist nämlich Demut, Geduld und Gelassenheit. Dass ich also erstmal damit gut umgehe und erstmal akzeptiere, dass es so ist. Das nehme ich erstmal so an. Und die Menschen haben wir bei uns auch, die sagen, gute Arbeit für gutes Geld. Und wir wollen gar nicht uns mit diesen Themen beschäftigen. Und dann ist das für uns auch vollkommen in Ordnung. Weil wir können Menschen nicht entgegen ihres Willens, das liegt nicht in meiner Macht. Wenn ich ganz klassisch im Stoizismus denke und mal Epiket nehme, dann ist das Verhalten anderer Menschen nichts, worauf ich final Einfluss habe. Dass es geschieht. Ich habe Einfluss, aber ich habe keinen Einfluss darauf, dass es tatsächlich geschieht. Also brauche ich mich damit nicht beschäftigen. Und das heißt, ich mache mich frei von der Erwartung. Und etwas sehr Entscheidendes kommt dazu, was sehr wichtig ist. Ich werde dazu noch mal einen Artikel auch posten. Das heißt, vom Wachsen der Saat. Wir können die Saat sehen. Aber ob die Saat aufgeht oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand. Wenn ich aber eine Erwartung an meine Führung habe, also ich mache das nur, weil etwas geschieht, dann bin ich frustriert. Also ich führe bedingungslos. Das heißt, das, was ich inspiriere, ermutige und einlade, erfolgt bedingungslos und nicht in der Erwartung, dass das jetzt auf fruchtbaren Boden fällt. Sondern ich mache es einfach, ohne die Erwartung zu haben. Und wir haben immer wieder Menschen, die wir einladen, inspirieren und ermutigen. Und manchmal dauert das 10 Jahre. Ja, und dann macht es Klick. Dann ist der Moment für sie da, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigen, weil sie vielleicht gerade in die Midlife-Crisis kommen oder wie auch immer, ja, der Grund dafür ist. Vorher hatten sie kein Auge, vorher hatten sie kein Ohr dafür. Also ganz wichtig, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir über diese Art der Führung sprechen, dann muss es ein Commitment geben des Gegenübers. Und wenn das nicht da ist, brauche ich gar nicht loszugehen. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Die zweite Frage, auch sehr wichtig. Es braucht nicht die eine Führung. Aber ohne Führung keine Gemeinschaft. Wieso? Was der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft zwingend erforderlich ist, ist die Entscheidung. Wir erleben das, wir haben das in der Politik erlebt. Wenn keine Entscheidung getroffen wird, dann entsteht so eine Aggression. Ja, dann kommen wir nicht weiter, dann geht es nicht weiter. Und wir hatten eine Zeit lang bei uns das Verständnis, dass Entscheidungen einstimmig herbeigeführt werden. Ja, und das ist natürlich schwierig, gerade wenn es schnell gehen muss. Das ist nicht gut. Wir haben bei uns einen Mechanismus gefunden, dass es nicht immer die eine, aber für ein Thema eine Person gibt, die eine Entscheidung trifft. Also, wenn ich das Thema geistige Führung nehme als Teamleiter für die persönliche Entwicklung der Menschen, dann trifft dieser Mensch in diesem Kontext die Entscheidungen. Und zwar, nachdem er sich Rat geholt hat von den Beteiligten. Wenn ich aber jetzt das Thema Liquidität nehme, dann muss das nicht der sein, dann kann das Team jemand benennen, der sagt, so dieser Mitarbeiter ist der Erfahrenste im Umgang mit der Liquidität. Und dann sprechen sie ihm die Kompetenz zu, die Entscheidung mit Blick auf die Liquidität auch tatsächlich zu treffen. Weil es braucht die getroffene Entscheidung, ist ja holokratischer Ansatz. Ne? Also holokratisch heißt, es wird ja entschieden, aber es entscheidet auch einer. Aber es muss nicht immer der eine sein, sondern es wird jemand bestimmt für ein bestimmtes Thema, eine Aufgabe, ein Projekt, in dem er die Entscheidungen trifft, final. Also nicht Demokratie, sondern Holokratie. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das nicht besteht, kann sehr schnell sehr viel Frust entstehen. So, passt das so für dich?
Wunderbar. Dann haben wir das Vital-Aktiv-Team.
Entschuldigung, der Axel Dorfer. Hallo.
Hallo, Axel.
Das noch an einem anderen. Hallo, ihr zwei. Also erstmal, ich habe zu dem vorherigen noch zwei Punkte, die vielleicht weiterhelfen können. Das eine ist dieser Satz mit voller Absicht, aber ohne Erwartung. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich tue alles als Führungskraft mit voller Absicht, aber eben ohne diese Erwartung. Und dann gibt es eine geniale Geschichte vom Seemann, die werde ich euch nochmal zuschicken, wenn ich es irgendwie schaffe. Der erzählt diese Geschichte von dem Samensehen. Und da kann man eine ganze Menge daraus lernen, zu dem, was du gesagt hast, Bodo, dass man den Samen zwar sät, aber man weiß nicht, ob er aufgeht. Und da gibt es noch ganz viele andere Faktoren. Aber was mich persönlich interessiert, ich begleite euch schon eine ganze Weile, schon in meinem alten Beruf, bevor ich ausgestiegen bin aus dem Unternehmen, wegen der Führung, habe ich das, was ihr verkörpert, versucht umzusetzen, schon relativ früh. Das ist mir auch gelungen in der Abteilung, in meiner eigenen Abteilung, weil ihr habt mir das Bild für mich vermittelt, das ist ein klassisches Unternehmen, so wart ihr früher auch. Es gab den Chef, das Management und darunter gab es ganz viele Menschen, bis hin zum Praktikanten vielleicht. Und das, was ihr geschafft habt oder schaffen wolltet, war, das ganze Thema umzudrehen. Das Unternehmen ist für die Menschen da und nicht mehr die Menschen fürs Unternehmen. Und dann können sich die Menschen da auch drauf entwickeln. Die Herausforderung, vor der ich stand, war, dass dieses Gewächshaus, von dem du vorhin gesprochen hast, dass das noch nicht so richtig existierte. Und wie seid ihr denn jetzt im Moment, also wie groß ist denn euer Gewächshaus? Und wie viele Menschen sitzen denn schon, also wie viele Menschen laufen denn freiwillig mit euch in dieses Gewächshaus? Einfach nur mal so prozentual, wenn ihr euer gesamtes Unternehmen anschaut. Weil als ich angefangen habe, euch zu beobachten, war das noch Gewächshaus noch relativ klein, aber ich habe festgestellt, es wollten viele rein. Und ihr habt dann, glaube ich, an diesem Gewächshaus gebastelt, das groß gemacht. Und jetzt würde mich interessieren, wie voll ist es denn da drin?
Ja, okay, also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass es nicht dieses eine Gewächshaus gibt, sondern ein Gewächshaus entsteht immer dann, wenn mehr als zwei Personen Gleichgesinnte zusammenkommen. Ja, und so haben wir ganz viele Gewächshäuser an ganz unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Einer schafft noch nicht die Realität, zwei auch nicht, aber an drei komme ich schon nicht mehr vorbei. Das heißt, wenn sich drei Gleichgesinnte irgendwo zusammenschließen, dann fangen sie an, sich gegenseitig zu stärken. Sie bauen letztendlich dann zu dritt, zu viert oder zu acht oder zu zehnt einen Raum auf. Sie halten einen Raum, in dem Wachstum möglich ist. Und dort geben sie sich immer den Halt, den sie brauchen, wenn es mal ein bisschen stürmisch wird. Das ist das Prinzip Gemeinschaft. Also wir brauchen die Begegnung und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, um auch wieder auftanken zu können. Und ich habe da tatsächlich nicht so den Überblick, es ist schon ein paar Jahre her, 4 oder 5 oder 6, da haben wir auch mal mit einer Kinesiologin, habe ich mich mal ausgetauscht und wir haben uns darüber ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind. Ja, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also ich wäre froh und dankbar, wenn es 40 sind, wenn es 35 sind, wenn es 45 sind, wenn es 50 sind. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir haben halt Mitarbeiter, die sind teilweise sehr kurz dabei, die sind schon Teil des Gewächshauses und es gibt Menschen, die sind seit 15 Jahren dabei, die haben den Weg durch die Tür noch nicht gefunden, aber auch das ist ja in Ordnung.
Das ist ja nicht weiter wild. Aber das würde mich noch nur mal eine ganz kurze Frage dazu, wenn ich noch eine stellen darf. Als ihr angefangen habt, dieses Gewächshaus zu bauen, also diese Begegnungen zu schaffen, könntest du mir oder könntet ihr mir eine der effektivsten Formen nennen, wie ihr das gemacht habt? Also was weiß ich, habt damals Reisen gemacht, angefangen zu reisen oder ihr habt habt Aufgaben verteilt, Projekte organisiert, so dass diese Treffen von denjenigen, die offen sind, sichtbar werden für den Rest.
Ja, also was, da kann ich dir ganz konkret Beispiele nennen. Also einmal das Curriculum. Das ist ja unser Kernseminar, was wir haben. Dieses Curriculum, wo wir 18 Teilnehmer haben über einen Zeitraum von fast einem Jahr, 6 Module. Und da geht es darum, sich selbst und andere zu führen. Und diese Gruppe, die wird sehr eng miteinander, die verbindet sich sehr eng. Also ich sehe auch ein paar Externe hier. Ja, wenn ich Stefan sehe, der war mit dabei. Also wir mischen immer Externe und Interne. Obstats Boma und Obstats Boma auf Zeit, wie sie sich selbst nennen auch. Und wenn die sich immer wieder begegnen und nicht nur aus ihrem Curriculum, sondern auch die Teilnehmer des anderen Curriculums, dann besteht dort ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Bewusstsein, worum es geht. Also da herrscht eine sehr starke Bindung. Das ist über diesen Schulungsweg. Dann das Zweite, was extrem berührend, genauso berührend wie beeindruckend ist, das sind unsere Touren. Ja, da merkt ihr, da belegt sich gleich meine Stimme. Aber die Mitarbeiter, die in Afrika waren, die gemeinsam unterwegs waren in Ruanda, um dort aktiv zu werden für 10, 12 Tage und die dann wieder nach Deutschland kommen und die dieses Lebensgefühl Ubuntu für sich gespürt haben, die sind auch endlos miteinander verbunden. Also du musst noch nicht mal wissen, wenn dir jemand begegnet, dem Namen nach, der war in Ruanda, du schaust ihm in die Augen und du weißt, er war da und ihr seid ganz tief miteinander verbunden. Ja, und Ähnliches haben wir bei der Tour des Lebens mit den Auszubildenden, da entsteht es auch. Also letztendlich entsteht dieses Gewächshaus und entsteht diese Verbundenheit zwischen Menschen, die gemeinsam etwas erleben, was sie miteinander verbindet. Das ist eigentlich so die Grundvorgehensweise. Egal ob ein Curriculum, die Menschen lernen sich auf eine Art und Weise kennen, wie sie sich und andere noch nie kennengelernt haben. Ganz tief, bis auf den Grund der Seele quasi, ja, wer will. Und sie sind dort auf eine Reise gegangen, auf der sie etwas erleben zum ersten Mal. Und ich glaube, das ist auch etwas Entscheidendes, dass wenn wir Menschen auf eine Reise begeben, auf der eine Gruppe dieser Menschen zum ersten Mal jeder für sich in seinem Leben etwas erlebt, dann wird dieses Erlebnis diese Menschen immer miteinander verbinden. Und daraus entsteht dieses Gewächshaus. Ja, und das ist dieses Abenteuer, nenn es mal Abenteuer, ja, wo du als Führungskraft die Menschen dazu ermutigen kannst, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und immer dann, wenn mehrere losgehen und jeder für sich diese erste Erfahrung macht, dann entsteht diese starke Verbundenheit.
Okay, super. Danke.
Dann Ulrich gerne.
Ja, Bodo, vielen Dank erstmal für den Impuls nochmal. Ich hab den Eindruck, bei euch, bei Obstals Boom, wird diese Haltung ja nun wirklich vorgelebt. Das ist aber ja nicht in jedem Unternehmen so. Welchen Rat würdest du geben, jetzt mal gesagt, zu dem in dieser klassischen Sandwich-Position, da gibt es Führungskräfte, die möchten gerne diese Haltung implementieren, vorleben in ihrer Abteilung, aber ganz oben wird sie nicht vorgelebt.
Mhm. Ja, das vielen Dank, Ulrich, für diese Frage. Das ist ja eine sehr wichtige Frage. Und da komme ich noch einmal wieder ein Stück weit auf die Aussage, dass wir, wenn wir unser Wohlbefinden oder unseren Wunsch oder unsere Art zu führen abhängig machen von einer Welt, wie wir sie uns wünschen, dann können wir nur verlieren. Also für sich erstmal anzunehmen, diese Rahmenbedingungen, von denen ich glaube, dass ich sie brauche, um diese Führung leben zu können, die werden nie existieren. Nicht in ihrer Vollkommenheit. Das heißt also, die Antwort, die ich darauf geben kann, ist, ich sehe alles, was mir begegnet an Dingen und Menschen, als Möglichkeit daran innerlich zu wachsen. So, das heißt also, da ist dieser Chef, dieser Vollpfosten, nenne ich ihn jetzt mal, ja, um das ein bisschen überspitzt darzustellen, und der macht mir das Leben schwer. Der denkt nicht so wie ich, der will das nicht so machen wie ich und ich will das aber so, dann einfach für sich anzunehmen, okay, diesen Menschen werde ich nicht ändern. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Sich davon zu befreien, von diesem Druck. Ja, einfach von diesem Druck zu befreien, diesen Menschen werde ich nicht ändern. Kein Mensch auf der Welt wird diesen Mensch ändern. Das, was ich aber tun kann, ist, dass ich ein Verhalten an den Tag lege, das die Beziehung zu meinen Mitarbeitern stärkt, ja, und sie aufrichtet. Und das sind ganz konkrete Verhaltensweisen, die ich mir zur Gewohnheit machen kann, die aber völlig unabhängig von meiner Beziehung zum Chef sind. Ich kann den Menschen zuhören, ja, also die mich ansprechen. Das ist völlig unabhängig davon, ob ich da oben einen Chef habe, der doof ist oder nicht doof ist. Ich kann Kritik annehmen. Das kann ich tun, ja, unabhängig davon, ob der Chef da oben ist oder nicht. Ich kann Fragen stellen, anstatt Antworten zu geben. Das kann ich auch tun, ohne dass mein Chef da oben ist. Wenn ich in einem Haifischbecken ist, dann ist es gut, das in einem vertrauten Raum zu machen, damit das, was als in einem Haifischbecken als vermeintliche Schwäche ausgelegt wird, dann nicht die Runde macht. Es geht also um den Aufbau eines kleinen, intimen Kreises, eines Gewächshauses, nenn es mal so, 2, 3 Gleichgesinnte, und aus diesem kleinen Circle heraus dieses erstmal das Commitment, sich auch zu geben. Ja, ich nenne das, es gibt die Erkenntnis, aber die Erkenntnis reicht noch nicht. Es braucht die Bekenntnis dazu, sich für etwas einzusetzen. Ja, und ich bekenne für mich, ich setze mich dafür ein, die Menschen in meinem Team zu stärken. Und dann überlegst du dir einfach mal unabhängig von den Zahlen jetzt, nur im Umgang miteinander, welches meiner Verhaltensweisen trägt dazu bei, dass meine Mitmenschen im Umfeld gestärkt werden. Dann kannst du dich begrenzen auf den Bereich, auf den du Einfluss hast. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Alles andere frustriert. Ja, alles andere frustriert dermaßen, wenn du dich fokussierst auf einen Bereich, den du nicht beeinflussen kannst, sondern das ist die Kunst. Die Kunst kommt aus dem Stoizismus. Das heißt, die Kunst der Unterscheidung zwischen dem, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Und alles, was ich nicht beeinflussen kann, ad acta zu legen und sich zu 100% auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst. Das ist deine Entscheidung, das ist dein Verhalten. Ja, und du kannst darüber entscheiden, ob das Verhalten, was du an den Tag legst, Menschen stärkt oder Menschen schwächt. Und die Chance hast du dazu in jeder Begegnung. Und das wäre so meine Empfehlung. Also sich da versuchen, das ist echt schwer. Das gelingt mir auch nicht. Ja, also manchmal ja, aber ich habe auch Menschen, die gehen mir furchtbar auf die Nerven. Aber dann sage ich mir auch, okay, dieser Mensch, der mir furchtbar auf die Nerven geht, das ist wieder so eine Gelegenheit, an der ich innerlich wachsen kann. Und dann komme ich auch runter. Aber das braucht manchmal, ist das echt anstrengend.
Ja, vielen Dank, d'accord. Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Klar.
Wir sind da völlig einig. Die Frage, die ich mir stelle aus der Sicht des Mitarbeiters, ist aber die Irritation da. Da erlebt er die tägliche Führung dieser Führungskraft. Und wenn er denn mal die oberste Führung erlebt, erlebt er eine völlig andere Kultur. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Weiß ich, ob du da noch was zu sagen magst? Ja,
gerne, gerne. Ich habe vor kurzem eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Und da schrieb ein Mitarbeiter, dass er völlig unzufrieden auseinandergegangen ist mit einer Führungskraft in einem anderen Hotel. Ob das denn unsere Kultur wäre? Das ist ja die gleiche Situation. Und da habe ich gesagt, dass ich da wenig zu sagen kann, weil ich nicht verantwortlich bin für das Verhalten anderer Menschen. Ja, und das ist ganz wichtig. Wir sind nicht verantwortlich für das Verhalten anderer Menschen. Wenn ich einlade, wenn ich inspiriere, wenn ich ermutige, ich aber in dem vollen Bewusstsein bin, dass das nicht in meiner Macht steht, dass diese Menschen dieser Ermutigung nachgehen, dieser Inspiration nachgehen, dieser Einladung angehen, dann, wenn ich das weiter zu Ende denke, dann heißt das auch, mit anderen Worten, ich bin nicht verantwortlich für das Verhalten des Direktors A oder des Mitarbeiters B. Und das dürfen wir auch so sagen, weil sonst machen wir ja uns wieder abhängig von dem Verhalten aller Menschen im Unternehmen. Und ich hatte eine andere Situation, da ist was ganz Schönes daraus entstanden. Da hat dann auf Facebook mal irgendjemand geschrieben, gesagt, ja, habt ihr mal mit den Mitarbeitern gesprochen? Ist das wirklich so? Und dann habe ich die Frau angesprochen. Ich habe gesagt, liebe Frau, mit wie vielen Mitarbeitern hast du denn gesprochen? Ja, mit einer. Sag ich, gut, das ist ja nicht so viel. Wir sind 600. Und darauf jetzt zu schließen, dass alles schlecht ist, ist natürlich schwierig. Aber sage ich, ich mache den Vorschlag. Wir kommen zweimal im Jahr mit 130 Leuten zusammen. Ich lade dich ein und dann lernst du die mal kennen. Nicht ein, sondern 130. Und daraus ist etwas ganz Tolles entstanden, weil die Frau aus dem Beyond Leadership kommt und sie dazu beigetragen hat, dass wir eins der wichtigsten Rituale bei uns im Unternehmen, Führungsrituale, eingeführt haben. Also weißt du, was ich meine? Es ist immer die Chance. Das Verhalten anderer Menschen, darauf haben wir keinen Einfluss. Einfluss haben wir nur darauf, wie wir damit umgehen. Ja, und das wäre so, du bist nicht verantwortlich für das Verhalten deines Chefs und dafür musst du dich auch nicht entschuldigen. Und das kannst du auch so sagen, den Mitarbeitern.
Danke dir. Ja?
Sehr schön. So, Christian, bevor ich dich dran nehme, hatte ich eine Frage im Chat und zwar von Gerald. Gerald, du darfst dann gerne.
Ja, danke. Hallo aus Salzburg. Hallo,
Gerald.
Freut mich, alle wohl, grüß dich. Schön, dass wir uns auch auf diesem Weg gesehen. Und hallo auch an die Runde. Finde ich toll. Super, cool. Ja, erstens einmal vielen Dank für diesen schönen Impuls. Wieder mal sehr viel mitgenommen und gelernt. Schon wieder viel notiert. Also ich bin immer begeistert. Danke auch für dein neues Buch. Bin jetzt gerade mittendrin im Lesen und jetzt gerade auch im Verteilen an viele Leute. Denn es ist gut, wenn viele das lesen. Und meine Frage an dich, Bodo, und an diese Runde ist jetzt einfach einmal, bin völlig d'accord, was du schreibst und was du sagst. Und ich glaube, einige haben es ja schon gesagt. Ich denke, das ist die Zukunft, die viele Menschen, Unternehmen hoffentlich bald auch erleben dürfen und erleben. Und trotzdem tun es nicht so viele. Also wir haben ja auch in unserer Group viele Unternehmen und da sehen wir es ja auch tagtäglich, dass es nicht so passiert. Und wäre so meine Frage an dich, was denkst du, was hindert denn so viele Menschen noch daran, das im Unternehmen wirklich zu tun, zu umzusetzen, zu machen? Und daraus ergebend, gibt vielleicht eines, wo du sagst, ja, wenn man mit dem beginnt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man wirklich was vorantreiben kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt ja so Regelkreise, ne? Sich verstärkende Regelkreise, wenn ich jetzt mal systemisch denke, und sich verstärkende und sich abschwächende Regelkreise. Und ich glaube, so ein Öl, was immer in dieses Feuer gegossen wird, was die Menschen davon abhält, sich genau damit zu beschäftigen, ist natürlich die Grundnatur des Leistungsprinzips. Ja, also dieses etwas erreichen wollen. Denn das Erreichen wollen oder das Haben wollen ist der Feind des Sein-Könnens. Und wir sprechen ja hier über das Sein-Können. Aber immer dann, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, was ich noch nicht habe, beschäftige ich mich nicht mit dem, was ist. Und letztendlich geht es darum, wieder zu lernen, sich mit dem zu beschäftigen, was ist. Und eben auch das voneinander zu trennen. Das soll uns nicht davon hindern, jetzt etwas erreichen zu wollen. Das wäre doof, das ist wichtig. Das ist eine wichtige Triebfeder des Menschen. Aber das Wohlbefinden eben nicht davon abhängig zu machen. Und die Leistungsgesellschaft hat ja zur Folge, dass wir uns mehr mit dem identifizieren, was wir über sie erreichen, als damit, wer wir wirklich sind. Und ich glaube, das probatste Mittel ist dort, für sich einen Weg zu finden, regelmäßig für einen Moment in die Stille zu gehen, sich mit Themen zu beschäftigen, die mir dabei helfen, diesen Weg aus dem Hamsterrad zu finden. Das ist ein Hamsterrad. Und immer dann, wenn wir in Bewegung sind, findet keine Entwicklung statt. Und es geht um Bewusstsein. Es geht um das Bewusstsein darüber, dass dass ich mir bewusst mache, was ich tue und wofür ich es tue und wozu das führt. Was ist denn das, was mich wirklich, was mir diesen inneren Frieden beschert? Und das geht eben über die Stille, über die Reflexion. Also ich habe die stärksten Lernimpulse, will ich jetzt mal sagen, wenn ich schreibe. Ja, also meine Mitarbeiter lachen ja schon über mich. Das eine Buch ist noch gar nicht ganz veröffentlicht. Dann schreibe ich schon beim nächsten. Aber das hat einen Zweck auch. Also nicht nur das Veröffentlichen. Ja, ich freue mich darüber, wenn ich Menschen teilhaben lassen kann daran, was ich erfahren habe. Aber die Arbeit des Schreibens ist elementar. Nämlich ich muss reflektieren, ich muss nachdenken. Ich habe jeden Morgen eine Zeit der Stille, wo ich Texte lese, darüber philosophiere, das Leben lieben, philosophieren und darüber Erkenntnisse gewinne und die verinnerliche. Ein anderes Beispiel, und da komme ich wieder auf die Frage der Haltung. Nehmen wir mal so ein Award. Ja, das ist ja auch in den letzten Jahren immer so en vogue gewesen, irgendwelche Awards zu machen. Die Frage ist, mit welcher Haltung mache ich so ein Award? Mache ich diesen Award, um nach außen zu zeigen, wie toll ich bin, Leistungsgesellschaft? Ja? Mache ich diesen Award, um zu reflektieren, was ich erreicht habe, um es anderen Menschen zu vermitteln, damit sie an dieser Erfahrung teilhaben können? Ist es nicht Leistungsgesellschaft? Okay? Also das ist dieser große Unterschied. Also wenn wir jetzt ein Award machen würden, machen wir nicht mehr, aus der Nummer sind wir raus, ja, dann würden wir den Award als mit der Absicht angehen, dass wir reflektieren, Wissen, Erfahrung aufbereiten und verständlich kommunizieren. Das wäre der Wert. Aber es würde nicht um den Preis gehen. Der Preis wäre nur Mittel zum Zweck für die Erkenntnis, sich die ins hervorzurufen.
Super, Bodo. Vielen Dank. Merci. Merci. Auch hier wieder viel mitgenommen. Ja. Auch im Sinne von Hinblick des Thema der Stille und der Reflexion.
Ja, das, ich glaube, das ist das Entscheidende, also die Reflexion. Und Stille heißt nicht, ich muss jetzt meditieren, sondern Stille heißt, ich ziehe mich meine 20 Minuten zurück, nehme mal einen guten Text und denke darüber nach. Und wenn es da Themen gibt, dann über die, die wir sprechen, dann kann ich wirklich nur empfehlen, die Stoiker. Marc Aurel, ja, Epiktet, also Epiktet genau, oder Seneca. Der sogenannte Stoizismus. Ja, aber auch wieder mit Maß betrachten, ne? Weil sonst so ganz stoisch durchs Leben zu rennen, ist ja auch ein bisschen eigenartig. Okay, wir wollen ja noch lachen.
Ja, du sagst es, genau. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank,
Bruno. Gerald, ich danke dir vor allen Dingen auch für deine Unterstützung in Österreich.
Ja, gerne, sehr nett.
Danke dir. Danke.
Gut, wir haben noch eine Frage von Christian. Wir überziehen wie jedes Mal, aber ich denke, das passt.
Da die Bayern immer zum Schluss dran sind, oder? Hallo Bodo, hallo
Mirko. Hallo Christian.
Und zwar, ich habe jetzt nochmal einen Impuls gekriegt, ich habe schon eine Frage gehabt, aber das hat jetzt nochmal ein bisschen aufgeweitet, diese ganze Geschichte. Du hast gesagt, ich bin nicht verantwortlich für das Verhalten anderer Menschen. Und ich habe da gerade bei uns im Unternehmen, also am Fall, ja, wir haben uns ja vor circa 2 Jahren so auf den Weg gemacht, nach der stillen Revolution so hier was zu verändern im Unternehmen. Und ich habe ja damals auch meinen Führungskräften mehr oder weniger auch die Wahl gelassen, sich zu entscheiden, ob sie hier mitmachen wollen oder nicht. Und sie waren auch alle hellauf begeistert und wollten mitmachen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass eine wichtige, ganz wichtige Person in diesem Zirkel, also sprich der, wofür bei uns zuständig ist für die Fertigung, hier immer mehr Probleme bekommen hat. Ja. Das war für mich jetzt, gerade weil du sagst, das ist eine Frage der Haltung auch führen. Ja. Wie gehe ich mit jemandem um, der letztendlich will und nicht kann? Also sprich, gerade diese geistige Führung, diese Eigenschaften, die du genannt hast, die waren halt alle nicht vorhanden. Und ich habe damals im Unternehmen eben auch mit allen Leuten gesprochen, auch bei einer Betriebsversammlung. Wir haben das, es war da eine gewisse Erwartungshaltung auch von den Mitarbeitern und auch von der, ich nenne es mal, unteren Führungsebene oder vom unteren Führungskreis auch da gegenüber diesem Fertigungsleiter, so nenne ich jetzt mal, ja. Und in meiner Position war es halt so, wir waren sehr gestärkt in unserem Führungskreis. Also da sind auch viele, viele Tränen geflossen und tiefstes Vertrauen untereinander. Allerdings hat sich nie einlassen können auf dieses Vertrauen. Also er hat wirklich gelitten unter dieser Position und ich wollte ihn wirklich stärken, stärken, nochmal stärken, damit er endlich versteht und auch vielleicht sein Verhalten oder sein Vertrauen zu uns verändert. Und er hat jetzt vor 3-4 Wochen die Position verlassen. Also er hat es wirklich selbst gemerkt, er kann es nicht. Und er hat auch in der Selbstreflexion gesagt, er kann uns einfach nicht so vertrauen, wie er das müsste. Und er kann es auch gegenüber seinen Mitarbeitern nicht. Also er kann dieses Vertrauen seinen Mitarbeitern nicht geben. Es war jetzt wirklich ein leidvoller Weg. Heute bin ich richtig froh, dass er jetzt endlich für sich die Entscheidung getroffen hat. Aber hätte ich mit meiner Haltung hier etwas anders machen können? Also sprich, hätte ich vielleicht hier die Reißleine ziehen müssen oder habe ich wirklich diesen schmerzhaften Weg der Selbsterkenntnis des Mitarbeiters gehen müssen? Das wäre meine Frage.
Also meine persönliche Meinung dazu ist, das, was wir selbst erkennen, ist das, was tatsächlich nachhält. Ja, das ist, es geht nicht um das Bequeme, es geht um eine Entwicklung, die manchmal auch schmerzhaft ist. Ja, ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, oder ich habe mir häufig auch die Frage gestellt, hätte ich früher die Reißleine ziehen müssen? Und ich bin da zu einer Erkenntnis gekommen, die ich noch nicht immer würdige, indem ich sie umsetze, aber die immer präsenter wird. Und das ist es, auf sein Bauchgefühl zu hören. Also wenn du die Zeit reflektierst und es gibt diese Momente, wo dein Bauch dir sagt, es geht oder es geht nicht, hell oder dunkel, dann wirklich auch die Konsequenzen zu ziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist das eine ist nicht schädlich, das andere auch nicht. Aber wenn dann mal einer geht, und wir hatten das im letzten Jahr bei uns auch, wo ich schon ganz lange darüber nachgedacht habe, das funktioniert nicht. Ich habe investiert, ich habe inspiriert, eingeladen. Der hat also wirklich ganz viel genommen auch von dem, was wir angeboten haben. Aber ich habe keine Entwicklung gesehen. Es kamen immer die alten Muster durch. Und ich habe irgendwann gespürt, dass es dem Team nicht gut tut, dass das Team darunter leidet. Dann habe ich die Konsequenzen gezogen. Und das war wie ein Befreiungsschlag fürs gesamte Team. Also ich war beeindruckt, schwer beeindruckt, welche Auswirkungen das auf das Gesamtsystem hatte. Das war, als wenn jemand den Gürtel, der viel zu eng geschnallt war, aufmacht und alle konnten wieder Tiefluft holen. Ja, also das müssen wir mit uns klar machen als Führungskraft auch. Also ich bin natürlich froh und es ist für mich natürlich auch bequemer, wenn ich die Menschen sich selbst das erkennen lasse und sie von selbst gehen. Aber es muss nicht immer so sein. Und ich weiß gar nicht, ob das gut ist, in richtig oder falsch zu denken, sondern in Ursache und Wirkung. Und selbst dieser leidige Weg, der sich vielleicht ein Stück weit dadurch verlängert hat, war dafür gut, dass du als Mensch wachsen konntest. Definitiv, und auch andere daran wachsen konnten. Bei all dem Schmerz, den dieser Weg vielleicht mit sich gebracht hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du in dieser Zeit, die du als leidvoll betrachtest, für dich etwas mitnehmen konntest in Richtung Mitarbeiterführung. Also lohnen tut sich's immer, egal welchen Weg wir gehen.
Ja, es hat definitiv gelohnt. Also dieses, wo du gerade sagst, dieses Entfesselnde, das ist Wahnsinn, was jetzt, also das ist 3 Wochen hat er den Posten geräumt. Was hier auf 3 Wochen passiert ist, das haben wir auf ein ganzes Jahr nicht geschafft. Was da für eine Entwicklung jetzt in den einzelnen Personen stattfindet. Ja. Und das ist, was du sagst, diese Erkenntnis, ja, ich glaube, ich habe da so, also durch das, dass dieses so lang schmerzhaft war, ja, und da sind wirklich, ich rede von Tränen, da sind öfter mal Tränen geflossen in unserem Führungskreis, wirklich Tränen geflossen, bei allen Seiten. Und ich denke, das passiert uns so nicht mehr. Also wir haben uns, wenn, also wir glaube ich, erkennen heute früher, wenn einer wirklich, wirklich für sowas nicht geeignet ist als Führungskraft. Ja. Das glaube ich, hat es gebracht. Und ich denke, das war es wert. Und das Zweite, was es auch wert war, ist, dass uns dieser Mitarbeiter komischerweise trotz aller, was er selbst mitgemacht hat, und er hat ja ein riesen Ego, der ist ja so, wie du beschreibst, wenn er den Raum befüllt, ja. Trotzdem, dass er so ein großes Ego hat, bleibt er den Unternehmen treu. Und er hat ja seine Qualitäten, aber halt nicht als Führungskraft. Und
dann hat es ja gar nicht besser klappen können.
Aber es war halt zwei Jahre lang Schmerzen. Und ab und zu reflektiert man halt so, man soll das nicht tun, ich weiß es. Und denkt man sich, wenn ich das vielleicht vor einem Jahr schon entfesselt hätte, wo stünden wir heute? Und dann macht man sich vielleicht ab und zu mal Vorwürfe. Aber na, das ist gewesen.
Ja, manche Dinge brauchen seine Zeit.
Ja,
das ja, habe ich auch gelernt. Das gehört auch zum Stoizismus. Das, was war, können wir nicht mehr verändern.
Ja, danke dir, lieber Bodo.
Gerne, gerne.
Ja, vielen Dank,
vielen Dank Christian.
Vielen Dank für die schönen Fragen und danke nochmal für deinen Impuls, Bodo. Ja, wir kommen jetzt gemeinsam langsam zum Ende. Ein paar Worte noch, Bodo, zum Schluss für heute.
Ja, also vielen Dank für die tollen Fragen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das könnten wir noch lange bewegen. Wir werden das Thema Führung auch immer wieder nochmal mit aufnehmen. Vielleicht noch zwei Hinweise habe ich. Das Lied, das ihr vorhin gehört habt zum Einstieg, das kommt von Hannes. Das ist im Kloster entstanden und Hannes ist Musiker. Und Hannes hat natürlich seit 1,5 Jahren keine Aufträge mehr und hat jetzt was ganz Wunderbares gemacht. Erstmal hat er jeden Tag ein Gartenkonzert gegeben. Das ist so jemand, eine Frage der Haltung, der lässt sich nicht unterbringen. Jeden Tag ein Gartenkonzert. Und jetzt hat er einen sogenannten Kulturtruck ins Leben gerufen. Er wird ab Mitte Mai wird er mit einem Kulturtruck durch Deutschland touren und mit zwei Familien werden die Musik machen und dann für Gäste, Familien oder sonst etwas kochen. Ihr könnt euch das bei mir auf der Facebook-Seite angucken, da habe ich das gepostet. Das ist vielleicht etwas, wenn ihr seht, die Tour ist bei euch, vielleicht könnt ihr dem anlinken. Also richtig gut, der macht tolle Musik, also das Lied Stille, das berührt mich heute noch. Und der letzte Punkt ist, ich hatte über das Curriculum gesprochen. Wenn euch das interessiert, am Curriculum teilzunehmen, am Upstalsboom-Curriculum zusammen mit Upstalsboomern, dann könnt ihr euch auf unserer Homepage upstalsboomwerkstatt.de erkundigen. Der nächste Kurs, der definitiv stattfinden wird, auch mit Blick auf Corona, beginnt Ende Juni. Und das sind dann 6 Module, die stattfinden über den Zeitraum von knapp 1 Jahres. Und zwischen den Modulen wird es immer Online-Gespräche geben. Und wenn das für euch etwas ist, erkundigt euch auf upstalsboomwerkstatt.de. Der Kurs, der Anfang Juni beginnt, da sind wir noch unsicher, ob der tatsächlich stattfindet wegen Corona. Aber Ende Juni trauen wir uns zu, dass wir dann wieder in Live-Sessions gehen können und das Curriculum starten. 6 Module zum Thema sich selbst und andere führen und mal ein Jahr lang auch ins Gespräch kommen mit Upstalsboomern. Das noch von meiner Seite und ich wünsche euch viel Freude bei allem, was ihr tut. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich genieße das. Ich finde das toll. Mir macht das Spaß. Ich freue mich jedes Mal wieder auf diese Runde. Und sag bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Und vielen Dank an Katharina und Mirko fürs Vorbereiten. Und ganz liebe Grüße nach Dresden an dein Team. Du machst ja gerade einen Kurs in Dresden.
Genau. Ja, vielen Dank, lieber Bodo. Danke für die gemeinsame Zeit und euch, liebe Teilnehmer, auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat uns wieder viel Freude gemacht. Und Katharina hatte den Link auch nochmal zur Seite in den Chat gestellt, worüber Bodo gerade gesprochen hat. Und um den kleinen Werbeblock zu ergänzen, am 17.05. Save the Date, nächster Online-Impuls um 17 Uhr. Da freuen wir uns, wenn ihr euch wieder die Zeit nehmt.
Also, wenn ihr Fragestellungen habt, Themen habt, die euch interessieren, schreibt uns einfach.
Genau. Wir freuen uns über Kontakt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.